Ich wollte heute mal einen Vortrag halten über so verschiedene Softwaretechniken im Wesentlichen, wie Daten aus Überwachungsvorgängen, aus Telekommunikationsüberwachungsvorgängen, aber auch aus anderen von den Geheimdiensten so analysiert und aufbereitet werden. Und würde damit quasi jetzt einfach mal anfangen. Zunächst ein, zwei begriffliche Grundlagen. Es gibt ja den Begriff der Lawful Interception. Mit Lawful Interception oder auch gesetzliche Zugriffsrechte oder gesetzliche Einschränkungen des Brief- und Fernmeldegeheimnisses ist ein, ja, in Deutschland sind das schon über 10 A4-Seiten, ein Gesetzeswerk bezeichnet, aus dem sich dann technische Richtlinien ableiten, die eben unter ganz bestimmten Bedingungen früher oder in einigen Fällen ist es ein richterlicher Beschluss auf Basis eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. In anderen Fällen ist es eventuell Verzugsgefahren. In wiederum anderen Fällen sind es nachrichtendienstliche Grundlagengesetze, die jedenfalls nach bestimmten gesetzlichen Grundlagen Zugriffsrechte gestatten. Das Problem bei der LI-Technologie, wie die weltweit bezeichnet wird, ist, dass wir auf diesem Planeten nun mal ganz unterschiedliche Staatsformen haben und entsprechend auch ganz unterschiedliche Gesetze und in einigen Ländern das Gesetz schlicht aus einer Person besteht. Und wenn diese eine Person dann sagt, ich vertraue hier niemandem und will alle überwachen und zwar immer und überall und jedwede Bewegung und Telekommunikationswesen, dann sind die Anlagen, die das umsetzen, auch genau das, Lawful Interception. Und da die Anlagen, also die Technologien in diesem Bereich für den Weltmarkt produziert werden, ist das eben nicht zu trennen, was eigentlich Lawful Interception und was Comment ist, also Communications Intelligence, die ja bei den Nachrichtendiensten klassisch einfach alles umfasst, an dem man so Interesse hat. Die Firma Siemens hat das vor Jahren, das hier war auch schon mal in der Datenschleuder, eben in ihrer Werbebroschüre auch so formuliert. Die Vorteile für den Netzbetreiber bei der LI-Technologie von Siemens ist alles flexibel, konfigurierbar und skalierbar. Sprich, der Unterschied zwischen einer parlamentarischen Demokratie mit einem Bundesverfassungsgericht und einem ja, diktatorisch-faschistoiden Regime ist einfach nur das Konfigurationsfile. Die Anlagen, die eine vollständige Erfassung und Überwachung der Telekommunikation ermöglichen, sind schon da. Bei den Komponenten, aus denen sich diese Technologien zusammensetzen, unterscheidet man eben zwischen den Komponenten, die zunächst mal nur den Zugriff auf die Daten ermöglichen, also die Lawful Interception Interfaces und entsprechenden Funktionen, den Delivering Funktionen, also die Daten den LEAs, den Law Enforcement Agencies, hinliefern, teilweise auf kryptografischem Wege, teilweise mit eigenen Leitungen, teilweise auf Basis von geschlossenen Benutzergruppen in den Netzwerken, teilweise schlicht auf Basis von Webinterfaces der LEA-Einrichtung. Da gibt es also alles Mögliche. Die entsprechenden Datenansammlungen, also Storage, sind dann eine weitere Komponente. Und wie gesagt, das, was ich eigentlich heute, wo der Schwerpunkt meines Vortrags ist, die Analyse-Komponenten, wo Auswertung dieser Datenansammlung so stattfindet. Um zu verstehen, aus welchem Kulturkreis die Präsentationen, die sozusagen Ausgangsbasis meines Vortrages sind, so stammen, muss man halt sehen, da ist eine ganze Industrie entstanden, die Technologien, Systeme zum verborgenen Überwachen, Übermitteln, Speichern, Auswerten und so fort von Datenströmen anbietet. Diese Unternehmen investieren in die Entwicklung und Produktion von solchen Systemen und bewerben die dann. Die bewerben die in dem Markt, die es für diese Systeme gibt, sprich dort, wo Regierungen, Geheimdienste die Kunden sind, die man halt davon überzeugt, dass man ein tolles Produkt hat, wie man es in anderen Bereichen auch tut. Ihr kennt das im Softwarebereich. Allerdings ist das hier in der Regel eine nicht öffentliche Werbeveranstaltung, die auch im Netz nur sehr eingeschränkt sich zu finden ist. Die Technik steht aber prinzipiell offenbar auch anderen interessierten Organisationen zur Verfügung. Law Enforcement Government und anderen Investigative Organizations, also auch der CCC, könnte sich vielleicht als Ermittlungsorganisation einen solchen Arm zulegen oder die NGO oder PGO eurer Wahl. Das ist also offenbar auch möglich, wobei man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, heißt das, dass das auch kriminellen Organisationen offen steht? Ja, vermutlich schon. Das sind also Werkzeuge, die verfügbar sind. Die Entwicklung solcher Produkte geschieht natürlich prinzipiell erstmal nur auf Basis der technischen Möglichkeiten. Die gesetzlichen Grundlagen sind alleine schon deswegen, weil man die Technologien ja für den Weltmarkt herstellt, eben Feature-Sets, also Konfigurationssets, so wie es früher bei Telefonanlagen auch eine Konfiguration gab, die den deutschen Fernmeldetechnischen Zentralamts Zulassungsrichtlinien folgte und eine, die auch Konferenzoptionen ermöglichte, wo man in der Anlage sagen musste, dass sie jetzt in Amiland steht. Das sind also nur Feature-Sets, keine Begrenzungen. Und was hier so ein bisschen bedenklich ist, da wir uns ja hier in einer Demokratie befinden, die eigentlich so nicht funktionieren sollte, ist, dass die Kunden, sprich die Regierung, regelmäßig die Gesetzeslage den Möglichkeiten anpassen, nicht andersrum. Also dass nicht die Gesetze ergänzt werden, um die Möglichkeiten der Technologie einzubremsen, sondern andersrum, dass die Gesetze erweitert werden. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein Beispiel dafür. Wenn man also so Unternehmensäußerungen will, warum dann einzelne Datenströme sich nehmen, wenn man alles monitoren kann, und zwar ganz, ganz billig, ist gar nicht mehr teuer. Das heißt, es hat hier ohnehin eigentlich bereits zum zweiten Mal einen Paradigmenwechsel stattgefunden. Früher war LI ein gezielter Zugriff, ausgeführt durch den Netzbetreiber auf Basis eines richterlichen oder sonstigen Beschlusses, wo also der Netzbetreiber entsprechende spezielle Schaltung gelegt hat, die dann die Übermittlung der Überwachungsströme an den Bedarfsträger, wie er in Deutsch heißt, realisiert hat. Was wir heute haben, sind LI-Komponenten, die in den Telekommunikationsanlagen, auch in den IP-Systemen zunehmend fest installiert sind, die den Bedarfsträgern eigenmächtigen Zugriff erlauben auf mehr oder weniger besonders gesicherten Schnittstellen, die hier nochmal kurz sozusagen die heutigen Funktionen wiedergegeben sind. Wir haben also, das ist quasi das ETSI und auch CALEA folgende Standardmodell, also CALEA ist der amerikanische Standard, aber die ETSI-Richtlinien sind quasi vollständig in technischem Übereinklang damit. Es gibt diese HI 1, 2 und 3. Das eine ist die Zugangsschnittstelle der LEAs zu der administrativen Steuerung der Anlagen. Das zweite ist die Intercept-Related Information, das sind quasi die Metadaten. Und die dritte Schnittstelle ist dann für die eigentlichen Content-Daten der Kommunikation zuständig, also die Delivery zu den Law Enforcement Monitoring Facilities. Wobei Monitoring oder Storage, das kommt dann gleich. Was ich hier also nochmal in der Zukunft verändern wird, ist, dass die Verkehrsströme, man hat ja sein Handtuch dabei, in Zukunft vollständig aufgezeichnet und erst im Nachhinein nach Belieben selektiert, gefiltert und ausgewertet werden. Das wird auch gleich nochmal in der Firmenpräsentation deutlich. Das ist, wie gesagt, eigentlich das Vorgehensweisen von den Institutionen, die klassisch SIGINT und COMINT machen, die also nicht mehr, wie ganz früher mal sagen, wir interessieren uns jetzt für irgendjemanden und hören den ab, sondern man nimmt im SIGINT-COMINT-Bereich einfach alles, was man irgendwie kriegen kann, speichert das, wertet das aus. Das sind also diese ganzen Geschichten von Echelon-Netzwerk und ähnlichen System. Teilweise bieten Unternehmen interessanterweise auch gleich Lösungen zur Umschiffung der Legalitäts-, also der Probleme an, die die Kunden haben, die sich ja mitunter an Gesetze ihres Landes halten müssen. Das wird bei der Firma Telesoft beispielsweise deutlich, die ein relativ komplexes System anbieten, das darin besteht, dass man sagt, okay, es gibt halt Länder, da dürfen die Bedarfsträger, die alles haben wollen, Kraftgesetz nur in die Metadaten reingucken, nicht in den Content. Also dürfen sich die Verkehrsströme angucken, Aber beispielsweise in den Inhalt von E-Mails dürfen Sie tatsächlich nur reingucken, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, nicht standardmäßig. Und was man da tut in diesem to operate in imperfect environments, also wo die Rahmenbedingungen leider so sind, dass wir diese tolle Technik nicht anwenden dürfen, da gibt es dann eben die clandestine, so nennen die das Sales oder opportunistic Access Methoden. Opportunistik ist halt das, was auch den Nachrichtendiensten ja eigen ist, auch der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst sind ja nicht dem Legalitäts-, sondern dem Opportunitätsprinzip unterliegen. Das heißt, sie müssen sich nicht buchstäblich an Gesetze, an Strafgesetze halten, sondern dürfen auch Dinge tun, die eigentlich strafrechtlich gesehen illegal sind, aber die eben höheren Rechtsgütern dienen oder dem Schutz höherer Rechtsgüter. Und das heißt, was die machen ist, die legen dann das Zeug, was sie eigentlich haben wollen, in eine Fiber rein, in eine Glasfaser und bringen diese Glasfaser mal kurz in eine andere Jurisdiktion, wo sie dann mit einem Beagle-Copter abgezapft wird. So könnt ihr euch also ungefähr vorstellen, kommt möglicherweise der Standort des Bundesnachrichtendienstes Bad Aibling zusammen. Das ist ja ganz nah der österreichischen Grenze und wahrscheinlich gibt es 2 Meter auf österreichischem Staatsgebiet unterirdisch ein kleines Teil, wo eine Glasfaser mal kurz abgekoppelt wird. Und somit ist das vollständig legal, wenn der Bundesnachrichtendienst im Ausland irgendwelche Verkehrsströme sich anguckt. Solange man also einfach die Sachen einmal kurz über eine Jurisdiktion, also ein anderes Land mit anderen Gesetzen lenkt, wo das legal ist, hat man also die Probleme gelöst. Ist ja wirklich praktisch, mit welcher Diensteifrigkeit einem hier geholfen wird, auch solche Probleme zu lösen. Was das für eine Demokratie bedeutet, ist dann wieder eine andere Frage. Das heißt, die vollständige Erfassung und Langzeitspeicherung des Datenverkehrs in den öffentlichen Netzen ist in vielen Ländern bereits Realität. Das liegt natürlich auch daran, dass Storage, also die Speicherung, Langzeitspeicherung einfach nichts mehr kostet, angesichts der dort gesunkenen Preise. Und diese Art der, ich habe das mal machiavellistische Art der Bewerbung, also die vorauseilende Diensteifrigkeit, der Auswertungsprodukt unterstützt das auch ein Stück weit. Das heißt, diese Methodik mit Recall, All and Filter, No Switched Use, der neue Approach, also man speichert immer erstmal in einem Intermediate Storage alles, filtert dann nochmal raus, was man wegwerfen kann, weil man es für die Langzeitspeicherung nicht braucht, weil es vielleicht Werbespam ist oder was auch immer. Also die werden da vielleicht auch Spamfilter haben. Man kann also aber auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man neue Targets hat, also wenn man nochmal nach anderen Leuten suchen will, hat man halt das Zeugs noch liegen und hat nicht das Problem, dass man da in der Vergangenheit was verpasst hat. Die Grundlage für die Art der Daten, die hier herangezogen werden bei so einer oder bei den späteren Analysemethoden, sind natürlich auch behördliche Identifikationsparameter. Das kommt jetzt hier mal aus einer anderen, leicht anderen Kontext ist vom BKA, welche Identitätsmerkmale man dann so bei einer Person hat, also biometrische Merkmale, dokumentenbasierte Speicherung und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die man auch in Datenbanken hat und wo man dann später darauf zurückgreifen kann. Wenn man das tut, was man eigentlich als Ausbau der Überwachungsinfrastruktur bezeichnen kann, man kann dann halt sowas tun wie, ihr seht hier auf der linken Seite, Driving License Register und Traffic Control Points. Also wenn man dann zufällig so ein Mautsystem aufbaut, um, ja, wie gesagt, legendiert, als wir müssen mal irgendwie unsere Kosten im Straßenverkehrswesen optimieren und dass wir vom gewerblichen Güterverkehr bla bla bla, ob man dazu diese ganzen Mautbrücken braucht, ist auch mal dahingestellt. Aber was man dadurch jedenfalls hat, ist eine Data Source mehr, in eben einem System, was bereits darauf optimiert ist, aus möglichst vielen Datenbanken die Sachen zusammenzutragen und sie dann eben im Sinne der Analyse zu nutzen. Die Art der Auswertung und Analyse, da gibt es natürlich jetzt einmal unterschiedliche Entwicklungsstufen. Das ist jetzt erstmal angefangen bei der einfachsten Entwicklungsstufe. Also das Direct-Linked-Analysis, das heißt die direkten Zusammenhänge zwischen Personen, Orten, Anschlüssen und ähnlichen Dingen. Hier also, wie Person A mit Person B über, in diesem Fall E-Mail, in Kontakt steht. Sieht man natürlich auch, mit wem diese Personen jeweils noch so zusammenhängen. ist ja also, der hat noch ein Auto, die andere hat noch ein paar Telefonanschlüsse mehr, hat noch ein paar andere Kontakte, mit denen sie in Zusammenhang steht und so fort. Das bezeichnet man auch, also das gehört schon noch zu der direkten Link-Analyse als Social Profiling, dass man also die Personen, auf die man da stößt, sich mal kurz in ihrem sozialen Kontext anguckt. Ihr seht hier, wenn ihr ein bisschen genauer hinguckt, bei den Pfeilen, mit denen die Person im Mittelpunkt oder vielmehr der Anschluss im Mittelpunkt in Verfügung steht, seht ihr, dass die Pfeile unterschiedlich dick sind. Damit kennzeichnet man, wie stark, also wie oft diese Anschlüsse miteinander in Korrespondenz stehen. Die Social Profiling-Funktionen gehen also teilweise so weit, dass automatisch aus Verkehrsdaten Organigramme gezeichnet werden, wo man also, das kommt auch ein bisschen später nochmal, mit bestimmten Mustererkennungssystemen dann guckt, ob man diesen Organisationstyp schon kennt. Also das heißt, ob man einen Organisationstyp, den man schon in der Datenbank hat, der sein kann mit, eine Firma hat bestimmte Filialen oder ein Angestellter eines Unternehmens steht mit seiner Ehefrau und seinem Arbeitgeber noch mit sonst wem im Kontakt oder eben automatisch guckt, ob einer der Modelle, die man hat, mit den gefundenen Daten übereinklang steht. Interessant ist hier aber natürlich auch die farbliche Kennzeichnung dieser Punkt 2, dass man eben, wenn man da auf Leute stößt, die man sich schon mal angeguckt hat, über die es vielleicht schon intensivere Recherchen gegeben hat, die kann man dann natürlich gleich farblich kennzeichnen, um so zu sehen, okay, da ist irgendwas, das hatten wir schon mal, vielleicht in einem anderen Kontext oder wie auch immer. Die kombinierte Speicherung dieser verschiedenen Datenströme in einer großen Datenbank oder auch das Zusammenführen natürlich, erlaubt aber auch das Aufspüren von indirekten Verbindungen auf der Basis von Zusammenhangsmodellen. Das ist jetzt hier also nochmal, was die Firma Siemens da bewirbt, wobei die ja in der Regel nur rebrandet. Also indirekte Links heißt, es gibt hier Suspect A und Suspect B in diesem Diagramm links auf der Seite, die auch tatsächlich miteinander telefonieren. Insofern, die stehen miteinander in Verbindung, da gibt es keinen Zweifel. Aber sie stehen auch beide noch mit einer Person in Kontakt, die nicht miteinander telefonieren, sondern die jeweils ein Bankkonto haben, über das Geld ausgetauscht wird. Das heißt, es findet hier eine quasi verborgene Transaktion statt, die nicht direkt zwischen den Verdächtigen A und B stattfindet, sondern jeweils über einen Mittelsmann, über ein Unternehmen oder was auch immer, über den die miteinander in Verbindung stehen. Wie gesagt, use a bank account to transfer money via a third party. Wenn man jetzt also in, sagen wir mal, Betäubungsmittelgesetzgebungsverstoßverfahren oder ähnlichen, solche oder ähnlichen Modelle hat und sagt, okay, hier haben wir einen Fall, der hat ein bestimmtes Muster, dann kann man halt auch nach diesem Muster suchen in völlig fremden Datensätzen. Das heißt, bei Leuten, die man überhaupt nicht kennt, die überhaupt nicht jetzt in dem Sinn im Verdacht stehen oder erwischt wurden oder irgendwas oder verdächtig geworden sind, sondern einfach nur, die ein ähnliches Muster haben, wie die, die man mal in einem Kriminalfall oder ähnliches hatte. Das heißt, das ist auch das, was da passiert, dass man aus Kriminalfällen und ähnlichen solche Modelle schraubt und dann guckt, ob man die irgendwo findet. Als nächste Dimension, ich gehe jetzt sozusagen erstmal nochmal in die Dimensionsebene zurück, gibt es natürlich auch um Standortdaten Bewegungsprofile, so man sagt, okay, man hat Autokennzeichen, die irgendwie bei Toll Road, also bei Mautdingern auffallen, dann hat man vielleicht Standortdaten durch die Benutzung von Geldautomaten. Man hat Mobile Phone Tracking, das kommt nachher nochmal etwas genauer. Man hat IP-Addresses, übrigens dieser Begriff Nomadic Targets, das ist so ein Modebegriff in dieser Szene, dass die also dann den Dschihad-Schläfer skizziert haben, der natürlich keine Mobiltelefone benutzt, der kein Bankkonto hat, der auch sonst wie nicht zu fassen ist, weil er immer nur von Internetcafés aus seine Yahoo oder was auch immer E-Mail-Adresse von unterschiedlichen Cafés aus irgendwie abcheckt, der aber eben doch dadurch auch, wie gesagt, das sind die Nomadic Targets, seine geografischen Daten dadurch hinterlässt, dass er eben zu bestimmten Zeiten in bestimmten Internetcafés auftaucht und durch seine E-Mail-Adresse oder ähnliches dann auch klar identifiziert ist. Und natürlich gut, Information provided by surveillance teams ist klar. Also wenn da jemand observiert wird, geht das natürlich auch noch in die Geschichte mit rein. Bei den Mobilfunkzellendaten gibt es verschiedene Entwicklungsstufen, wie weit die da gehen. Es gibt zunächst einmal natürlich den Ruhezustand, also man ist im Netz eingebucht, telefoniert aber nicht, sodass man also nur hat, in welchem Umkreisfeld einer Zelle bzw. drei Zellen sich jemand befindet. Dann gibt es als nächste Genauigkeitsstufe, jemand telefoniert. Und dann gibt es die weitere Körnung, kommen dann zustande durch Dreiecksmessung, also dass man bei drei Zellen gleichzeitig nicht nur misst, sondern auch speichert. Das ist ja normalerweise eine netzinterne Funktion, die zum Herstellen, also zum Auswahl der Zelle mit dem jeweils besten Funkkontakt genutzt wird und in der Regel nicht in den CDR, also in den Call Data Record einfließt oder ähnliches, aber die man eben auch, wenn man das so standardmäßig will, kann man die natürlich auch speichern. Das erfordert halt ein bisschen Umstrickung der Software. Und dazu kommen dann noch eventuell, wenn der Verdächtige dann auch noch so freundlich ist, ein Telefon mit GPS-Empfänger zu benutzen, geht das natürlich noch mal genauer, ist noch mal ein Layer mehr. Das sind dann also so grob die Werte, die dabei zusammenkommen, dass man also, wenn man also im Netz telefoniert plus GPS, dann kommt man schon 5 bis 30 Meter. Das reicht schon für einen haptisch-taktilen Einsatz. Hingegen die anderen Werte, also das Manöver bei Syriana, bei dem Film Syriana in der LKW bzw. in der Fahrzeugkolonne nicht direkt ermöglichen würden. Wer den Film nicht gesehen hat, den kann ich Ihnen zu diesem Thema nur stark empfehlen. Also so ungefähr wird sowas dann beworben. Klar, ne, dann hat man auch gleich die passenden Bilder der Überwachungskameras in der Umgebung, die man dazu schalten kann. Und so sieht man dann also, wie gesagt, das sind ja aber auch so ein bisschen die Government's Wet Dreams, ne, ob dann wirklich da gleich eine Kamera ist und so sagen wir dahingestellt. Aber so stellen die sich das vor. Man hat natürlich auch Datenbanken über alle Kameras, auch die privatwirtschaftlich Betriebenen verpflichtet, die ihre Bilder abzuliefern und so fort. Als nächste Dimension noch mal kurz kommen Sprach- und Stimmerkennungssysteme dazu, die also sowohl in der Forensik heißt, dass das dann auch gleich als Beweismittel im gerichtlichen Verfahren angewendet werden kann, eben in Ermittlungen im Intelligence-Bereich oder im Battlefield. Das sind schon ein bisschen andere Anforderungen, muss man dazu sagen, die sich dadurch ergeben, vor allem an die Accuracy und teilweise auch an die Vorgehensweise, dass man also, wenn man ein Beweismittel haben will, muss man sich schon sehr sicher sein, dass man denjenigen da hat. Hingegen, wenn es nur darum geht, verdächtige Bewegungen aufzuspüren, dann kann man auch erstmal breit streuen und langsam filtern. Da gibt es also die Erkennung des Sprechers, die Erkennung der Sprache, die gesprochen wird, inklusive etwaigen Dialekten und Akzenten, das Keyword-Spotting und es gibt auch noch mehr, aber das kommt gleich. Zunächst einmal zur Erkennung des Sprechers. Hierzu benutzt man sogenannte Voiceprints. Voiceprints sind einmalig an einem eindeutig der Person zugeordneten Anschluss angelegte Stimmprofile aufgrund der Kehlkopf-Charakteristika, wo man also weiß, so klingt derjenige und entsprechend kann man seinen Voiceprint dann später in beliebigen Verkehrsströmen erkennen. Das heißt, es ist einem scheißegal, ob er dauernd sein Handy wechselt, zu einer Telefonzelle geht oder den Anschluss des Nachbarn benutzt. Man kann ihn halt beliebig erkennen. Das ist insofern interessant, als dass beispielsweise bei Asylbewerbern, die aus dem Ausland heraus sich um ein Visum für den Schengen-Raum bewerben, ist in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland teilweise Praxis ist, es steht auch so im Gesetz drin, dass diese Asylbewerber eine Sprachprobe abzugeben haben, also in ein Tonbandgerät zu sprechen haben, um sie dann später in ihrem Kommunikationsverhalten offenbar zuordnen zu können. Geschlechtserkennung ist klar, also ob Männlein, Weiblein, ist dann wieder auch noch ausgeführt, weil ja in den Kriminalfällen man es mehr mit Männern zu tun hat offenbar. Die Erkennung, welche Sprache und die Stichworterkennung. Die Voicemails, wie gesagt, sind mit einer sehr großen Genauigkeit mittlerweile durchführbar. Hier hat man also wenig Probleme und es gibt offenbar skalierbare, bezahlbare Techniken, das auch in größeren Datenströmen von jetzt Sprachverbindungsdaten rauszuholen. Die ist halt, also ich sag mal, die Verlässlichkeit ist halt insbesondere angesichts des Rufnummernwechsels und so fort, gilt heute als quasi zuverlässigerer Parameter als Rufnummern teilweise schon. Die Gender Identification ist auch klar. Gut, da gibt es irgendwelche Models, Modeling-Geschichten, auf denen das beruht. Das funktioniert wohl auch schon ganz okay. Etwas komplizierter wird es dann mit der Spracherkennung. Hier gibt es bestimmte Charakteristika in der Sprache, die haben aber schon noch auch ihre Probleme mit Dialekten, maybe less precise und den Akzenten. Also bayerisch werden sie vielleicht schon noch hinkriegen, aber oberfränkisch wird schon irgendwie schwierig. Also da gibt es dann auch Beispiele, aber die kann ich jetzt hier nicht alle in aller Ausführlichkeit bringen. Diese Sprachstimmerkennungs- und Voicemails-Geschichten werden vorwiegend dazu genutzt, um große Datenmengen von Sprachaufzeichnungen vorzufiltern. Um also, da gibt es immer noch Fehler drin, das ist klar, da hört dann immer noch einer rein, aber das hilft denen halt vor allem in dem Comment-Bereich, wo, wie gesagt, einfach mal alles aufgezeichnet wird, wo sie sich nicht darauf verlassen, dass ein Verdächtiger oder jemand, für den sie sich interessieren, einen bestimmten Anschluss oder einen bestimmten Standort hat, sondern wo sie einfach, egal wo und wie der spricht, ihn kriegen wollen und hiermit einfach vorsortieren können, große Datenmengen, die da anfallen, um dann da nochmal mit dem Operator reinzugehen. Ein Beispiel, wie das sozusagen zur Arbeitserleichterung im Ermittlungskontext genutzt wird, ist hier gegeben mit so einer italienisch-amerikanischen Firma, die des Drogenhandels verdächtigt wird. Die bösen Jungs sollen Italiener sein. Es gibt zwischen den beiden Unternehmen etwa 1000 Gespräche am Tag, davon die Hälfte Frauen. Die 100 Targets related to drug trafficking, also die Firmen machen auch legitime Sachen, sind nicht nur mit dem Drogenhandel beschäftigt, sondern haben noch irgendwas anderes. Also die Leute, für die sich interessieren, sind etwa 10 Frauen, 90 Männer, davon wiederum bla bla bla. Und hier gibt es dann sozusagen mal so eine Auflösung von den 1000 Gesprächen, haben sie durch die 60 Voiceprints schon mal deutlich weniger Arbeit. Und das erste System macht einen Check vom Geschlecht, das zweite dann noch die Sprache. Und dann kommt halt eine von den 100 Gesprächen, müssen sie sich dann noch etwa 29 anhören, der Rest ist dann schon automatisch rausgefiltert. Und das ist, wenn ihr euch sozusagen anguckt, was menschliche Auswertungskapazitäten sonst so brauchen. Die Gespräche haben auch eine unterschiedliche Länge. Man muss dann herausfinden, reden die wirklich über das Geschäft oder benutzen irgendwelche Keywords und so weiter und so fort. Das ist schon was, was man eine Arbeitserleichterung nennen kann, sozusagen. Als nächstes kommt dann aber auch die Erkennung von Stichworten, die eben in Datenbanken angesammelt werden, wie also die geläufigen Interessensgebiete mit Stichworten so besiedelt sind, ob es Drogenhandel, Korruption, Geldwäsche, Kidnapping, was auch immer ist. Das heißt, die haben da so ihre Ansammlung von Stichworten, die sie für den jeweiligen Bereich anwenden können. Die Module werden dann trainiert und erkennen dann die Häufigkeit der Begriffe auch wiederum mehr oder weniger automatisch, ob es sich um einen solchen Kontext handeln könnte. Was ich interessant fand, war, dass als nächstes auch, es wurde angedeutet, die emotionale Involviertheit durch die Atemfrequenz beim Sprechen mitgemessen wird. Das heißt, man kann erkennen, ob jemand aufgeregt ist oder nicht. ob ihm das quasi gerade wichtig ist oder nicht. Insbesondere sind solche Verhaltensänderungen und Reaktionen auf Ereignisse hier damit gemeint. Das heißt, jeder Mensch hat ja eine andere Atemfrequenz. Vielleicht gibt es eine durchschnittliche, so gut bin ich in dem Gebiet nicht drin, aber was denen wichtig ist, dass sie zu jeder Person einen bestimmten Datensatz anlegen und dann erst sich das genauer angucken, wenn also abweichende Verhaltensmuster hier auftreten bei einer Person. Das ist auch im Wesentlichen, da, wo es so alles zusammenläuft, nämlich Profiling und wiederum Erkennung von Verhaltensveränderungen. Profiling heißt halt, dass man sich von den Zielpersonen alles Mögliche, was man an Daten hat, zusammenlegt und dann eben nicht nur die normalen Reaktionen, sondern vor allem Verhaltensänderungen detektiert. Das ist bei Siemens nochmal etwas schöner dargestellt. Hier geht es also um Pattern Profiling, also Verhalten, Kommunikation, Bewegung und Beziehungskontexte, die gesammelt werden. Jede Person hat sozusagen, nachdem sie ein solches Pattern Profiling bekommen hat, eine bestimmte Art der Bewegung wird ihr zugeordnet, ein bestimmter Level an Kommunikation mit bestimmten Personen, Bewegungsradius und so fort. Und die plötzlichen Veränderungen im Verhalten sind es, die einen Alarm erzeugen. Das ist jetzt hier also mal so ein Beispiel, wo ich glaube, wo das nochmal etwas besser klar wird. Das sind drei Parameter. Geldautomatenabhebung pro Woche, Geographical Location, also der Bewegungsraum, in dem sich jemand normalerweise aufhält bzw. bewegt, der Radius, in dem er sich bewegt und Anzahl von Telefongesprächen per Woche. In der Mitte, in diesem grünen Kreis, seht ihr also die normalen Verhaltensweisen der unterschiedlichen Personen, die halt an allen möglichen Orten angesiedelt sein können. Das muss jetzt nicht in diesem grünen Kreis sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel für, sozusagen hier ist so der Normalfall angesiedelt. Und wenn sich jetzt eine Person, die in einem bestimmten Radius sich normalerweise aufhält, auf einmal ganz woanders ist, viel mehr Geld pro Woche abhebt oder ganz woanders hinreist oder viel mehr oder weniger telefoniert pro Woche, dann ist also irgendwas passiert. Und dann lohnt es sich auch im Nachhinein da mal nachzugucken. Je nachdem, wo da so jetzt der Kontext wiederum angesiedelt ist. Ja, das war jetzt auch erstmal so das Wesentliche. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen gelassen. Wer sich für den Bereich interessiert, findet unter dem Stichwort Intelligent Support Systems dazu noch so einiges im Netz. Ich glaube, ich habe noch, ach nee, die hatte ich rausgenommen. Ich hatte noch eine Folie, aber die war mir dann doch nicht so wichtig. Ja, jetzt habe ich erst einmal Zeit für Fragen. So. Ah ja, gerne. Also was ich halt interessant fand, war, ich habe ja selber in dem Bereich, bin da mehr oder weniger zufällig an so ein paar Präsentationen gekommen und deutsche Firmen sind da durchaus, das ist eine deutsche Firma und die Firma Siemens ist gerüchteweise auch noch so ein bisschen deutsch. Das fand ich schon interessant, dass deutsche Firmen im Ausland mit dieser Fülle von Daten eben auch der Traffic Control Points damit werben. Also ich befürchte tatsächlich in dem Bereich, wo das Legalitätsprinzip, also jetzt, wo wir jetzt nicht von den Ermittlern reden, also nicht von den Strafverfolgungsbehörden, sondern von den Nachrichtendiensten, sind diese Techniken im Einsatz, allerdings nach meiner Kenntnis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in allen Bereichen so kombiniert im Einsatz, wie sie es gerne hätten. Das ist ja genau der Grund, warum sie die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch so ein bisschen ihren technischen Optionen anpassen möchten. Und es gibt aber Länder, deswegen war, wie gesagt, auch meine Vorrede von den Staaten, wo Lawful Interception einfach das Gesetz ist eine Person. Es gibt nicht so wenige Länder auf dem Planeten, wo das echt immer noch so ist. Also der arabische Raum ist da bekanntermaßen die größte Kundschaft für diese Systeme. Aber auch andere Länder, auch Südamerika, auch Asien und so fort, die sind da in Hinsicht da alle nicht viel. Die wüssten alle gerne, echt wahnsinnig gerne, was bei ihnen irgendwie und überall anders passiert. Die sind da echt neugierig. Und also ich glaube, man wird sich mittelfristig darauf einstellen müssen, dass man seine Daten in solchen Systemen, tja, dass die da so sind. Also. Der hieß Syrianer. Ja. Der Syrianer ist ein Film, der eigentlich auch viel im Middle East spielt, der um Erdölhandel geht und um die geschäftlichen Gebaren in diesem Kontext. Ja, also lass es mich mal so sagen. Bislang gibt es natürlich Schutzmöglichkeiten, ich sag mal, E-Mail-Verschlüsselung, SSL-Verschlüsselung, wobei dies in dem Kontext kaum der Rede wert. Es gibt Tor, Anonymizer-Netze und so fort. Aber oftmals benutzen wir diese Systeme, also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass hier viele im Raum sind, die benutzen, noch sehr punktuell. Also das heißt, wenn wir meinen, wir haben jetzt einen schützenswerten Kommunikationsvorgang, dann bemühen wir uns um E-Mail-Verschlüsselung, benutzen vielleicht auch Verschlüsselungstelefone und so fort. Aber im Normalfall denken wir, naja, was soll's so. Und genau das ist eigentlich, glaube ich, die Illusion wird einem mit sowas hier so ein bisschen genommen, wenn man sieht, dass tatsächlich die Verhaltensveränderung und die Art und Weise, wie die Verbindungsdaten auch zusammengeführt werden, im Grunde genommen ist erfordern, dass man durchgehend sich überlegt, was man da an Daten liegt und dass es einfach nicht damit getan ist, nur die besonders schützenswerten E-Mails zu schützen und nur, wenn man mal irgendwie einen kleinen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorhat, irgendwie Rauchpiece irgendwo ohne das Tragen des Mobiltelefons zu kaufen, weil genau das Mobiltelefon dann zu Hause zu lassen, während andere Daten auf eine Veränderung des Aktionsradius hinweisen, ist dann schon quasi ein klarer Indikator. Also da muss man sich halt tatsächlich ein bisschen was überlegen. Deswegen ist das hier auch ein bisschen mehr, ich habe da noch keine Antwort im direkten Sinne drauf, aber ich glaube, das spricht so für sich, sich da mehr Gedanken zu machen. Aber schon bevor ich dich jetzt nochmal nehme, da hat einer schon fast den Arm lange draußen. Ja. Entschuldigung?
Ja.
Okay. Ja, was meinst du mit Fake-Daten, muss ich dann kurz zurückfragen.
Ich fange jetzt an, viel mehr Daten zu generieren, dass diese Systeme gerne überwachen würden, einfach die realen Daten unterwegs lassen.
Ja, ich glaube, das kannst du mal komplett vergessen, weil worüber wir hier reden, ist ja genau darum, dass also jeder Punkt auf dieser Folie hier ist eine Datenbank oder sind sogar mehrere Datenbanken. Und wie weit die einzelnen Datenbanken geflutet sind, ist dem System total scheißegal. Es geht einfach nur darum, dass nach Zusammenhängen gesucht wird. Natürlich, ich sag mal, werden die sich schon irgendwie Fragen stellen, wenn jetzt irgendwie Herr Schäuble seinen Fingerabdruck zufällig bei jedem zweiten irgendwie Einbruch in der Bundesrepublik Deutschland als Fingerabdruck festgestellt wird und sonst keiner, dann werden die sich schon die Frage stellen, ob der Herr Schäuble wirklich so ein vielseitig reisender Mann und so weiter und so fort ist. Das ist irgendwie ein netter Spaß, aber löst irgendwie nicht wirklich das Problem, dass in der Datenbank auch noch ganz andere Sachen anfallen und wie gesagt, der Einsatz solcher Systeme ja nicht nur staatlichen Stellen vorbehalten ist. Also wenn man sich anguckt, wer internationale Hotelketten betreibt und was da für Daten anfallen, also Es gibt schon Gründe, warum ein amerikanischer Präsident grundsätzlich mit einer eigenen Toilette anreist, mit einer Chemietoilette. Der scheißt in kein Klo, in keinem Regierungsgebäude, in keinem Hotel dieser Welt, sondern in das mitgebrachte Chemieklo, weil in seinen Abflüssen halt auch sich etwaige Rückschlüsse auf Drogen, Medikamente, Krankheiten und ähnliche Dinge fallen lassen würden. Und also wenn man tatsächlich paranoid ist, dann hat man viel zu tun. Jetzt war ich hier vorne noch. Okay. Ja, also jetzt nur mal so ein Beispiel. Frank hatte das mal ausgerechnet, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, wir haben mal ausgerechnet, was man mit einer mittleren Sample Rate, also unterhalb von 2,3 Kilohertz, man kriegt das ja ein bisschen runtergedings, also was man an Storage brauchen würde, um alle Telefonate eines Jahres, die auch nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geführt werden, aufzuzeichnen. Und es ist erschreckend wenig, was du da an Terabyte brauchst. Was das hinausläuft, dann kannst du dir die Gesetzlage angucken. Das Verbrechensbekämpfungsgesetz erlaubt dem Bundesnachrichtendienst irgendwie bla 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 zur Erkennung von diesen und jenen Delikten, Profiling, also das sind diese Geschichten mit Profilation, Waffenhandel ist das, Drogenhandel und so weiter und fort, also bestimmten Schwerstdelikten nach solchen Stichworten zu suchen. Und die Suchfunktion wiederum erfordert ja, dass erstmal alle Telefonate da durchgeschleift werden und danach werden sie halt als gelöscht markiert, irgendwie in das andere Storage gelegt. Also ich befürchte tatsächlich, dass man sich da ein paar Illusionen nehmen muss und einfach mal davon ausgehen muss, dass sie die letzten 10 Jahre schon im Schrank haben, rauschend und im Kurzfristzugriff. Ob sie tatsächlich die Kapazitäten haben, und das erklärt so ein bisschen, warum die NSA regelmäßig Probleme wegen der Erhöhung ihres Stromverbrauchs hat, tatsächlich so viele Search-Queries da laufen zu lassen. Das ist eine andere Frage. Aber prinzipiell haben sie das Zeugs und sie ersticken weniger in den Daten als vielmehr an ihrer eigenen Paranoia wahrscheinlich. Also weil sie dann selber irgendwie, ich meine, wer in so einem Kontext arbeitet, der kann ja gar nicht mehr normal auf den Klo gehen. Und das ist schon auch eine Behinderung, denke ich. Okay. Also neuronale Netze, um das mal technisch anzusprechen, die ja in der Regel genutzt werden, um Verhaltensmuster in einer effektiven Form zu erkennen, zu speichern und auch abweichende Verhaltensweisen dann zu erkennen, werden ja beispielsweise beim Kreditkartenmissbrauchserkennungsverfahren eingesetzt, wenn also eine Kreditkarte mit einem bestimmten Nutzerprofil sehr abweichende Einkäufe tätigt, der erste Einkauf geht durch, beim zweiten irgendwie werden dann bestimmte Maßnahmen aktiviert, wie dass man nochmal ans Telefon gerufen wird, sein Geburtsdatum angeben muss oder irgendwie so ein Scheiß. Ich denke, auch in anderen Bereichen gibt es das, aber ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade da irgendwie kein direktes Beispiel im Kopf, außer vielleicht im medizinischen Bereich oder sowas, das mag es sein, aber das ist dann ein bisschen wiederum was anderes. Also der interessante Punkt ist vielleicht der, und deswegen bei den Zulieferern unterscheidet man schon die Systeme für die LEAs, also für die Strafverfolgungsbehörden und für die Geheimdienste ganz stark, weil man sagt, okay, die Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden sind eben nochmal ein bisschen andere in Bezug auf die Beweiskraft und die Verwendung als Beweismittel, als bei den Geheimdiensten. Bei den Geheimdiensten kann man irgendwie alles nehmen, was Kraut und Rüben hat und man muss es nicht beweisen. Es ist auch egal, aus welchen Quellen das kommt, ob das eine legale oder eine illegale Quelle war. Im Strafvermittlungsverfahren darf man ja auch nicht Beweise verwenden, die jetzt auf illegale Art und Weise erlangt wurden und so. Da gibt es nochmal andere Einschränkungen. Das sind also Einschränkungen, die es da gibt. Aber ansonsten würde ich jetzt eher andersrum die Frage stellen, also was könnten wir denn machen? Ich habe mal auf einem der ersten Hacker, ich habe so einen verrückten Kanadier kennengelernt, der mit Satellitenschüsseln uns vorgeführt hat, wie einfach man irgendwie Satelliten abhören kann. Und da meinte, naja, wenn die Amerikaner Echelon dürfen, dann dürfen wir das doch auch. Eigentlich sollten wir doch selber ein Geheimdienst sein und irgendwie unsere vernetzten Kapazitäten dazu nutzen, irgendwie an Daten mitzunehmen, was wir kriegen, um das selber zu machen, um Gegengewicht zu machen. Das ist natürlich eine abgefahrene These, die man sich aber auch vielleicht zu so später Abendstunde, ist das gar nicht ungeeignet, habe ich jetzt gerade was vom Betäubungsmittelgesetz gesagt? Nein, ich habe also gesagt, die man sich jetzt zu später Abendstunde mal überlegen kann, ob es tatsächlich jetzt die richtige Antwort ist. Aber es wird schon darauf hinauslaufen, dass wir uns auch irgendwie überlegen müssen, wie wir Daten über unsere politische Landschaft, unsere Entscheidungsträger und so fort sammeln, weil die anderen haben sie eh. Und Erpressbarkeit ist irgendwie eine schlechte Ausgangsvoraussetzung. Dann doch lieber Transparenz und irgendwie Gleichgewicht. Aber da habe ich, wie ihr seht, keine richtig irgendwie schlussendliche Ansage zu machen. Da habe ich auch nur gute Überlegungen. Ja.
Wie kommt man an die Input, die ihr über das Thema bekommt?
Ja, da kam so ein brauner Umschlag irgendwann. Der lag im CCC-Briefkasten, war eine CD drin. Und ich kann, wie gesagt, dieses Stichwort hier stark empfehlen, da erklärt sich das auch ein bisschen raus, aber ich kann da irgendwie nicht so viel zu sagen. Ich habe immer so ein schlechtes Gedächtnis, wenn es um Quellen geht. Das ist so eine Sache. Ja. Das ließe sich unterbinden, wenn du über vollständige Kontrolle über dein eigenes Mobiltelefon wärest. Dazu müsstest du aber die Software, die da drin ist, irgendwie kennen, verstehen und vielleicht auch beschränken können. Also ich glaube ja, dass irgendwie selbst ein Linux-Telefon, da hätte ich lieber irgendwie einen physikalischen Schalter, um GPS-Funktion zu deaktivieren, als dass ich irgendwie einer Komplexität an mehreren zigtausend Zeilen Source Code vertrauen müsste, selbst wenn ich sie lesen könnte, dass mein GPS jetzt in bestimmten Momenten nicht aktiviert ist. Also da muss man auch nochmal anders drüber nachdenken, wie Privacy Enhancing Technology tatsächlich im Detail funktioniert, weil, wie gesagt, die herumtragbare Chemietoilette kann es nicht irgendwie für jeden von uns sein, so das weder aus Umweltschutzgründen noch so von der Praktikabilität her. Ja. Entschuldigung, das habe ich akustisch nicht verstanden. Ja. Es gibt Mobiltelefone, bei denen zumindest mit einer Softwaremanipulation sich das Gerät, das sieht dann so aus, als würde es nicht telefonieren, aber das ist aktiviert und sendet dein Trödel. Klar gibt es das. So eine Software kann man austauschen, man kann dein ganzes Telefon austauschen. Es gibt ja, das wäre jetzt ein Vortrag für sich, es gibt tolle Forensik-Tools für Mobiltelefone mittlerweile, wo also innerhalb von Sekunden auch an der Grenze, wo mal kurz dein Telefon scheinbar durch eine Röntgenanlage läuft, mal kurz irgendwie die Daten rausgelutscht werden. Da gibt es auch einen hochinteressanten Markt, wo eben genau diese Anforderungen, das muss ganz schnell gehen und wir müssen das legendiert in irgendeinem Kontext machen und so fort, ja auch schon zu Reisewarnungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz geführt haben, dass Unternehmen eben bei Reisen in bestimmte Länder weder ihre normalen Telefone noch Laptops und irgendwelche Unterlagen mit sich führen sollten. Also solche Mitteilungen sollte man immer aufmerksam studieren und sich seinen Teil dazu denken. Aber wie gesagt, der Forensikbereich von Mobiltelefonen und Ähnliches ist tatsächlich auch interessant, auch was es da an Spyphone-Software und Ähnlichem verfügbar so gibt. Ja, da kannst du nach googeln, die findest du. Das gibt es im Netz. Das ist also kein Geheimnis, nur sie erklären halt den Hintergrund nicht. So sind sie, ja. Also das könnte ich mir in Software sofort vorstellen, ist ein guter Hinweis, werde ich nachsuchen. Kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ja.
Gibt es schon vor Jahren ein Forschungsprojekt, glaube ich, in Karlsruhe, ist nicht möglich, das zu unterscheiden von realer Sprache. Reichen 2 Stunden ungefähr Rottöne und dann synthetisiert er das mit 8 Lautsprechern in dem Raum so, dass wenn du das abhörst und du analysierst nachher das Band, kann auch ein Fachmann nicht sagen, dass es nicht wirklich die Person war.
Naja, klar, ich meine, ja, gut, aber man konnte in den Flugzeugen doch ohnehin nicht telefonieren, also insofern ist. Gut, 2 Minuten haben wir noch, wenn jemand noch eine Frage hat. Also die er öffentlich stellen möchte, sonst. Aber lasst euch also bitte nicht die Laune davon verderben. Es handelt sich, wie gesagt, das muss man dabei beachten, hier auch so ein bisschen um Technologien, die möglicherweise noch nicht so skalierbar funktionieren, wie sie das gerne hätten, wo Unternehmen dann eben versuchen, Regierungen davon zu überzeugen, da nochmal eine Tüte Geld drauf zu werfen, damit sie das weiterentwickeln können. Also das sind auch so die Wet Dreams der Geheimdienst-Community ein bisschen. Aber da war noch eine Frage. Auch nicht nur gegen den eigenen, also wenn das ja unser Staat wäre, das wäre noch ein verhältnismäßig überschaubarer Bereich, aber wir haben es ja immer mit, also wenn du einen Telefonhörer abnimmst, hast du ja so ungefähr 3 Parteien da schon drin. Ne? Dann noch die Firma, die das Billing macht, die, naja, das ist noch eine vierte, aber also ich sag mal, das mit der Verschlüsselung, da gebe ich dir erstmal prinzipiell recht. Das war aber auch erstmal nur ein Beispiel, um sozusagen klarzumachen, dass es nicht darum gehen kann, durch Verhaltensauffälligkeiten quasi die wichtigen Bereiche offen zu legen. Also dazu diente das, ob alles verschlüsselt dann nicht auch eine Verhaltensauffälligkeit ist, das mag schon sein. Aber bestimmte Sachen wie abweichende emotionale Involviertheit. Gibt auch Leute, die sagen, es gab ja bei den CCTV-Systemen auch mal so eine kurze Meldung, dass am Schweizer Flughafen Zürich ein System getestet wurde, die Leute bereits während sie vom Flugzeug ins Flughafengebäude durch diesen Finger, also durch die Gangway gehen, da haben sie Kameras angebracht, um bereits am Gang zu erkennen, ob die Leute betrunken bzw. unter Narkotika standen. Ich kenne die Ergebnisse dieses Projekts nicht. Ich weiß aber, dass es das Projekt gegeben hat. Es mag sein, dass auch sowas schon funktioniert. Da muss man sich also tatsächlich überlegen, wo man irgendwie welche Daten liegt und wodurch. Eventuell gibt es, ist es gar nicht gesund, am Telefon offen überhaupt noch irgendwas zu sagen, in bestimmten Zusammenhängen. Aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen extrem. Also Ich bringe das ja hier hoffentlich zu Leuten, die irgendwie alle da jetzt auch weiter mit nachdenken. So. Es ging jetzt ja erstmal darum, hier mal kurz das Problem darzustellen. Die Lösung habe ich leider noch nicht. So ist es manchmal. Okay. War vielleicht auch sowas wie ein Schlusswort. Insofern erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.